yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Liebe Community und herzlich willkommen zum neuen Herrenspielzimmer, zur neuen Ausgabe an diesem schönen, ja, Wochenende, sage ich jetzt einfach mal, man weiß ja nie, ne? Es ist Freitagabend, der Bono und ich haben gerade Werder geguckt und, ja, schönes Spiel. Naja, nee, eigentlich nicht, aber war okay. Wir haben es noch gewonnen und ich bin ein bisschen eskaliert, von daher habe ich natürlich auch gute Laune. Die Jungs sind auch da, Dennis ist krank.
Ja, hallo.
Cheers.
Okay. Ist ja wieder eine Stimmung wie in Stalingrad hier, ne? Also, wir fangen mit dem allgemeinen Teil an. Ein BSW ohne Wagenknecht. Ja, warum eigentlich nicht?
Das müsst ihr mir mal erklären. Ich habe das nur in den Headlines gelesen. Die ist jetzt einfach nur nicht mehr im Namen mit drin, aber die ist noch Teil, oder?
Das ist eine interessante Frage. Also wenn geht es natürlich beim sogenannten BSW ja um das Bündnis Sarah Wagenknecht, seines Zeichens eine politische Partei, ja, die es jetzt in Deutschland Anfang dieses Jahres ja nicht geschafft hat, in den Bundestag auch einzuziehen. Da finden jetzt eben unterschiedliche Klausurtagungen statt, also wie man mit dieser Gruppierung, das ist ja keine Fraktion, sondern mit dieser Partei halt weiter umgehen kann, darf, soll, möchte, also intern zumindest. Und dabei wird unter anderem zum einen mal debattiert, dass man eventuell sich einen anderen Namen gibt, als einfach nur Bündnis Sarah Wagenknecht, was dann die Möglichkeit eben auch eröffnet, sag ich mal, andere Personen da so ein bisschen mehr ins Schaufenster zu stellen, dass es halt nicht nur einfach so ein Ding ist, was von außen ja auch sehr einfach wie ein Personenkult auf diese eine einzige Person wirkt.
Ja, so kam mir das vor.
Das ist das eine. Ja, so ist das haben die auch bewusst, nehme ich an, anfangs so gewählt, einfach um die Popularität, ja, Sarah Wagenknecht damals abgreifen zu können. Aber zum einen mal blieb eben bei dieser inneren Klausur Sarah Wagenknecht selber fern. Und das andere ist dann eben, okay, ob sie überhaupt noch selber dann Vorsitzende auch dieser neuen Partei oder dieser im Grunde alten Partei, aber dann mit einem neuen Namen versehenen Partei sein will, kann, darf, sonst was. Und da gibt's eben unterschiedliche, ja, Sichtweisen und halt die Medien, die natürlich dann von außen interessiert darauf gucken, ob das so funktionieren kann und so. Und da dachte ich so, ey, BSW, ich weiß gar nicht, ob das Thema allgemein in Deutschland sogar schon mehr oder minder fertig erzählt ist. Für meine Begriffe ist es das eigentlich irgendwie schon. Also nicht, dass ich die jetzt je persönlich irgendwie groß gebraucht hätte, weil, ne, also die gerade geneigten Zuhörer dieses Podcasts werden über meine politische Situation, glaube ich, bestens Bescheid wissen. Das, ja, und da dachte ich so, ich stell's mal in den Raum, so was sagt ihr zu sowas?
Also erst einmal frage ich mich, müssen die das Akronym BSW dann behalten?
Nee, müssen sie nicht. Also da geht's dann wirklich schon darum, einen komplett neuen Namen dazu nehmen, aber schon auch die handelnden Personen, die halt schon vorher diese Partei angefangen haben mit aufzubauen.
Das will ich ehrlich gesagt nicht. Das ist meine Challenge ans BSW. Ich möchte, dass ihr das Akronym BSW behaltet.
Oder euch dann was Neues.
Ah, ihr müsst euch was anderes ausdenken, sowas wie Bündnis Soziale Wessis. Was gibt es noch so? Bettelnde Sozialwarrior. Irgend sowas. Ich hätte gerne irgendwas Lustiges.
Oder Bauern schlechten Weißwein.
So wie du gesagt.
Bald saufen wir.
Bald saufen wir, ja.
Ab.
Der ist gut.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass sich der BSW einen Gefallen damit tut und das gar keine schlechte Idee ist, irgendwie von dieser gefühlt Ein-Mann-Partei, beziehungsweise eine Frau-Partei in diesem Fall wegzukommen. Ich glaube, dass keiner mehr Bock auf Sarah Wagenknecht hat und dass die kontraproduktiv für diese Partei ist. Weil sie mehr oder weniger eine entlarvte Putin-Spionin ist oder wie immer man das nennen will. Wenn die wieder irgendwie Fuß fassen wollen in Deutschland, muss Wagenknecht weg und am besten auch der Name geändert werden. Von daher halte ich persönlich das für eine gute Idee.
Wobei, ist das nicht die Nische, die sowieso auch gerne bedient haben? Also, dass sie sich gerne auch an den Leuten halt gegriffen haben, die gesagt haben, ja, eigentlich Putin finden wir auch super.
Ist die Frage.
Also, das ist ja eh, also für meine Begriffe ist das schon so ein ziemliches politisches Sammelbecken für einfach Spinner gewesen.
Ja, schon.
Also, insofern, ich nehme an, dieser politischen Richtung bleiben die so oder so dann auch treu. Das ist, weil sonst, was für einen Markt willst du denn jetzt noch bespielen? Wenn sie Vernünftige noch ansprechen, mit dem, was sie da in den letzten Monaten und Jahren schon abgezogen haben, ich, keine Ahnung.
Also subjektiv war das immer, war Sarah Wagenknecht, die voranging mit diesen, oh, wir wollen ja gar keinen Krieg mehr.
Politiker da sagen. Kennt ihr noch einen anderen Politiker aus PSW? Jetzt ganz ehrlich?
Eben. Nö.
Ja. Ex-Linksparteien-Leute halt, ne? So Amira, Mohammed Ali und so.
Du googelst da jetzt irgendwie gerade
Ex-Boxweltmeister. Also nee. Oder selbst ausgedacht, das macht Bono oft, auch beim Fußball, denkt er sich immer irgendwelche Namen aus.
Und der Typ das im Europäischen Parlament, der immer neben Martin Sonneborn sitzt, hier, der auch den Wirecard-Sachen gemacht hat für hier den Ficky-Ficky-Olaf. Wie hieß denn
der? Was? Ficky-Ficky-Olaf?
Ja, hier kommt der Typ, der sogar Friedrich Merz als Kanzler weiterhin schlecht aussehen lässt.
Okay.
Hier, Olaf Scholz, kennt ihr den noch? Nee, sagt euch nichts mehr.
Wer war das nochmal?
Nee.
Hier, Di Masio hieß der. Di Masio hieß der Politiker auf jeden Fall.
Okay.
Fabio Di Masio oder so heißt er. Und der sitzt auch gerade im Europäischen Parlament auch fürs BSW. Also das ist. Der ist gar nicht so hohl.
Also anfangs war es ja gar nicht so unerfolgreich, ne? Man hat das Gefühl, der BSW ersetzt jetzt die Linken. Und dann gab es aber wieder so einen Break, ne? So zum Bundestagswahlkampf hin. Wo haben die Linken auf einmal ordentlich zugelegt? Weil die auch echt einen guten Job gemacht haben mit Good Old Heidi, ne?
Auch,
ja. Die so ein bisschen das Gesicht der Partei jetzt ist. Aber wie dem auch sei, im Prinzip interessiert das kein Schwein, wenn man ehrlich ist.
Markus Lanz wird ein bisschen weinen, ne? Kann er die nicht mehr einfach einladen. Jetzt muss er die dann immer, was weiß ich, betiteln mit Untertiteln Ex-BSW oder Putin-Versteherin, Russland-Expertin.
Ja, genau, Russland-Expert. Ist auch ein IHK-anerkannter Beruf, so.
Ja.
Ausbildung 2 Jahre mal. Ja, wobei hat Markus Lanz Sarah Wagenknecht noch in den letzten Monaten eingeladen?
Da gab es den Eklat letzte Woche. Sie war letzte Woche wieder da und dann hat sich beschwert, dass sie nicht mehr eingeladen wird. Ja, ja. Kein Scheiß.
Okay, da dann Markus Lanz, Respekt dafür. Sehr guter Mann.
Es gab so ein bisschen Kontroverse und das wurde dann auch auf gängigen Newsseiten thematisiert, irgendwie, dass er sie wieder zur Rede gestellt hat in Bezug auf Ukraine-Krieg und sie dann aber irgendwie abgebogen ist mit, ja, aber sie wollen doch nicht abstreiten, dass ich hier nicht mehr eingeladen werde. Und er dann gesagt hat, ah, bitte, erst Frau Wagenknecht, kommen Sie doch mal antworten Sie doch mal auf die Frage. Ja, ich würde die auch nicht mehr einladen, ist ja auch einsilbig, ne? Finde ich, in ihren Ideen.
Das ist wieder so das Thema gerne von Markus Lanz?
Nö. Schon? Ja, nö, eigentlich nicht.
Ich gucke gerne mal eine Folge Markus Lanz. Ja? Ich mag den Markus.
Ich gucke mir immer nur so Schnipsel an, um ehrlich zu sein, oder wenn mir irgendwas mal von irgendwem zugeschickt wird, aber ich mag total nicht die Stimme von Markus Lanz. Das ist so die okay. der Rhythmus, die Kadenz, die Tonalität, mit der redet. Der sagt dann immer, ne, der macht das so. Sagen Sie mal, wenn Sie jetzt. Und dann macht er immer so ganz bescheuerte Pausen. Ich finde das, och. Der klingt immer nicht wie ein Mensch. Ich habe das Gefühl, der hat irgendwie so einen Fernsender im Arschloch. Und wenn der irgendwer zu feste drückt, dann springt der förmlich auf. Das ist keine Ahnung.
Ich fürchte, ich kann mit dem relativ viel anfangen. Ich kann mir das gut geben. So, also, ne, zumindest immer so auf einem Ohr. Ist jetzt nicht so Thema von, ich verfolge das jetzt immer komplett konzentriert und so, weil dafür ist mir das auch ein bisschen zu belanglos und ein bisschen zu viel Blabla häufig, aber für so quasi Podcast-Form, so, ne, man hört einfach nebenbei mit, während man nur was anderes arbeitet, super. Gerne. Sonst keine Fans irgendwie von politischen Talkshows mehr? Ne? Nee, Literarisches Quartett, nicht. Läuft das überhaupt noch?
Wahrscheinlich auch nicht. Das ist eine gute Frage.
Wieder eine Frage für den Feuilleton. Aber hier, wir haben ja irgendwie keine Feuilleton-Abteilung. Bedauerlicherweise in diesem Podcast. Wenn jemand einen Feuilleton-Teil als nächstes auch mal haben will hier in diesem Podcast, schreibt einen Kommentar. Wird wahrscheinlich nichts ändern, aber ich fände es lustig.
Kommen wir zum zweiten Punkt in unserem allgemeinen Teil. China hat weiterhin alle im Sack. Ich weiß nicht, wer das da eingetragen hat, aber es bezieht sich wahrscheinlich auf die Halbleiterchips, oder?
Ziemlich sicher. Und auch auf seltene Erden und so weiter. Das ist, ne, letztendlich ja nicht nur ein Gespräch gewesen, weswegen unter anderem ja auch Donald Trump, glaube ich, gerade da war. Ist das richtig? Ja, ne? Der hat, glaube ich, Präsident Xi in Südkorea getroffen oder so. Weil er gerade sowieso in Asien unterwegs war. Und ja, für alle Unbeteiligten oder weniger irgendwie in dem Thema drin versessenen, geht es primär halt um wirklich Halbleiterchips und die jeweiligen Metalle, die nötig sind, um diese ganzen Sachen zu fertigen. Und dass sich insbesondere eben die EU oder auch für den Fall eben die USA relativ abhängig da von China gemacht hat als Lieferant eben genau dieser, ja, sagen wir mal, Grundkomponente dafür, um moderne Technik wirklich im Grunde jeglicher Couleur heutzutage umsetzen und fertigen zu können. Weil, also, ne, gerade Halbleiterchips und so weiter, also, die werden überall benötigt. China liefert die gerne und China liefert die auch relativ günstig. Weil es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass man gesagt hätte, ey, diese seltenen Erden oder so wären Mineralien, die jetzt auch nur in China würden, also geborgen werden könnten oder halt irgendwie geschürft oder weiß der Geier nicht was. Sondern diese ganze Tätigkeit ist einfach nur relativ aufwendig und das möchte man sich gerne ersparen und deswegen nimmt man da gerne China rein. Hat sich da aber eben komplett abhängig mittlerweile von gemacht. Die haben gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht mehr die ganze Zeit alles an euch liefern, weil, ne, sie nutzen das natürlich auf der anderen Seite auch für sagen wir mal, politisches Kalkül so ein bisschen aus, als Verhandlungsmasse, wenn es darum geht, halt unterschiedliche Sachen auch für sich selber durchsetzen zu können, sei es jetzt irgendwie Strafzölle zu überwinden oder weiß der Geier nicht was. Also in aller Regel läuft es gerade wirtschaftlich über, ne, das den Hebel Strafzölle. Und das ist, ja, und die Chinesen haben einfach gesagt, ja, was wollt ihr eigentlich von uns, ne? Hat jetzt, glaube ich, sogar hier Herr Wadefuhl, also, ne, und jemand hier aus der Regierung unseres Landes, ein Mitteutone quasi, ist also da in China dann auch vorstellig geworden und hat gesagt, hier übrigens, ne, wir möchten gerne auch weiterhin Teil irgendwie eines Trades sein. Und die Chinesen so, aha. Und dann ist er wieder nach Hause geflogen. Ich mir hat gesagt, das hat uns nicht mehr lange gefallen. Und Präsident Xi hat auch gesagt, aha. Ja, und das ist so der Stand.
Aber er wird sich gefallen lassen müssen.
Wird sich natürlich gefallen lassen müssen, so, ne?
Ja.
Da denken die sich so, oh ja, wir haben uns jetzt wirtschaftlich mit Deutschland angelegt. Eieiei, was, oh, da können die Chinesen nicht mehr schlafen, weißt du? Also in Deutschland fällt ein Sack Kartoffeln um, denken die sich.
Ja, ja. Was willst du machen, ne? Wenn du da so in der Bittstellerrolle bist, zu Hause musst du mächtig aussehen, beziehungsweise als würdest du fordern und ein. Wie sagen die Jugendlichen vor 2 Jahren, ein Macher sein?
Ja.
Na, aber du kannst es dir ja gar nicht leisten. Das ist halt das Dumme in so Verhandlungspositionen. Würde mich aber interessieren aus Leuten, die vielleicht hier, Steve hat ja große Community, so aus dem Wirtschaftskreis, die dann sagen, ey, das kann man auch anders sehen und Deutschland ist da in einer stärkeren Position, als wir das jetzt so lapidar absprechen.
Nein, okay, ja, bestimmt. Ah? Also das will ich dann gar nicht irgendwie, da hast du schon einen Punkt, ja. Also bestimmt läuft das Ganze dann effektiv ein bisschen anders. Ich habe das jetzt natürlich auch ein bisschen sarkastisch aufgearbeitet mit dem Weltbild, das mir nun mal so zur Verfügung steht. Aber es ist schon einigermaßen nah an dem dran, was halt gerade eben effektiv passiert ist. Und weiterhin natürlich ist das Grundthema halt, China hat halt weiterhin einfach alle im Sack in der Hinsicht. Und dass es vielleicht als EU ja auch eine sinnvolle Option wäre, zumindest als EU, wenn wir die USA mal einfach außen vor nehmen, sich dann eine vernünftige eigene Lösung zusammen zu basteln, dass wir imstande sind, einfach auch alle mögliche Technik halt weiterhin vernünftig fertigen zu können hier.
Aber da waren doch Fabriken im, ich weiß, dass Habeck da einiges auf den Weg gebracht hat. Werden die jetzt noch gebaut? Sind die gebaut? Ich weiß es gar nicht, wie der aktuelle Stand ist.
Wenn es nur um die Halbleiterchips geht, da gibt es definitiv weiterhin irgendwelche Planungen, die sind aber noch in unterschiedlichen, ne, Gremien sitzen die quasi fest, dass die noch halt letztendlich irgendwie genehmigt werden müssen. Aber das, worum es bei China halt vor allen Dingen geht, ist wirklich die Förderung von diesen, in Anführungszeichen, seltenen Erden. Ne, also das, was du dann effektiv wirklich dann als Metall dafür oder als Metalle, unterschiedliche Metalle dafür benötigst, um diese Halbleiterchips dann herstellen zu können auch. Es geht also nicht nur um die Halbleiterchips, sondern auch um die Komponenten dieses Halbleiterchips, ja. Und gerade dieses Komponentending ist halt, obwohl es nicht so schwierig ist, also wie diese seltenen Erden, die gar nicht so selten sind, stehen halt hier auch überall in der EU eigentlich zur Verfügung. Aber man will sich nicht die Mühe machen, die halt tatsächlich, also der Förderungsprozess davon ist denen zu kompliziert und zu teuer. Deswegen sagen die, ey, wir nehmen das doch einfach günstig von den Chinesen. Aber das funktioniert halt auf Dauer einfach nicht. Und diese Erkenntnis muss ich jetzt langsam auch mal politisch festsetzen, zusammen mit dem Halbleiterchip-Thema. Das ist die ganze Komplexität. Und an diesem Punkt hat China halt wirklich die komplette westliche Welt gerade an den Eiern. Und zwar komplett.
Ich lese mal vor, was bereits passiert ist in Deutschland. Ich habe einfach ChatGPT gefragt. Intel baut in Magdeburg, Sachsen-Anhalt eine riesige Chipfabrik. Investorenvolumen über 30 Milliarden Euro, teilweise subventioniert durch den Bund.
Haben die anderen noch nicht angefangen, oder? Die haben das doch schon wieder abgesagt.
Ja, aber dann wüsste das ChatGPT eigentlich, oder? Nee. Baut in Magdeburg eine riesige Chipfabrik, steht hier.
Okay, ja, dann überprüf vielleicht nochmal.
Keine Ahnung.
Die Studien, die ich zuletzt gelesen habe, sind so, ey, KI, wenn du KI jetzt gerade irgendwas Spezielles fragst, ungefähr 40% der Sachen, also ne, über den Daumen gepeilt, sind falsch. Die KI, die rausgeht.
Ja, du musst das ein bisschen wetten und längere Prompts machen, dass du dann halt zum Beispiel sagst, scour mal das Internet in diesen Bereichen. Dann schaust du ein bisschen weiter, du musst das dann so runter eruieren, weißt du? Du kriegst auf jeden Fall viele dumme Ergebnisse momentan. Wahrscheinlich, weil viele Leute dumme Sachen eingeben.
Vor allen Dingen, ja klar. Und weil KI dann natürlich jetzt auch nicht unbedingt immer die Chance hat, alles selber komplett in der kurzen Zeit da dann durchzufiltern und für sich selber das auch nochmal zu verifizieren und so weiter. Das sind jetzt noch keine Prozesse, die da so sehr greifen würden. Deswegen. Ja. Nicht einfach alles glauben,
was okay, er korrigiert sich gerade selber. Ich habe ihn einfach gefragt, baut Intel gerade wirklich eine Fabrik oder ist es schon wieder abgesagt? Die kurze Antwort ist nein. Intel baut nicht mehr die ursprünglich geplante Großchipfabrik in Deutschland. Zumindest nicht nach den bislang kommunizierten Plänen. Was geplant war. Intel hat angekündigt, habe ich gesagt, 30 Milliarden Euro. Was jetzt passiert ist, im Juli 2025 gab Intel offiziell bekannt, dass das Projekt in Magdeburg aufgegeben wird. Intel kündigte an, dass sie nicht länger mit dem geplanten Projekt in Deutschland und Polen vorwärts gehen werden. Auch Verzögerungen und Schwierigkeiten vorher hatten schon angedeutet, dass das Projekt in Stocken geraten war. Bodenprobleme, Fördermittelfragen, strategische Neuausrichtung. Okay. Also wird die nicht gebaut. Aber, also ich lese nochmal die obere vor, was bereits passiert ist. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, beteiligt sich an einem Werk in Dresden, gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP. Genau. Infineon und Global Foundries investieren ebenfalls in die deutschen Standorte. Also mit anderen Worten, ist es noch nichts da.
Ja, das sind noch alles irgendwelche Planungsprozesse. Ne? Es gibt definitiv immer ein paar Interessenten, aber hundertprozentig konkret ist da jetzt insofern, als dass irgendwas schon angelaufen wäre und irgendwas tatsächlich produziert worden wäre, absolut nicht. Und da ist auch gerade hinsichtlich der kompletten EU halt noch keine politische Dringlichkeit gerade in dem Thema. Und deswegen ja, überlässt man quasi diesen politischen Hebel halt weiterhin den Chinesen. Das ist alles, was ich damit mal kurz ne, thematisiert haben wollen würde, weil Halbleiter und ne, alles, was man mit Halbleitern macht, ja für alles, was wir technisch gerade um uns herum haben, enorm wichtig ist. Dann funktioniert kein Smartphone mehr, dann funktionieren keine Autos mehr, weißt du, ne, alles. Kannst du ohne... Alles, was du da hast, kannst du zukünftig dann nicht mehr produzieren.
Stell dir mal vor, Steve kann keine bi-yearly iPhones mehr kaufen.
Das ist schon schlimm, ja.
Steve, die Farben, die dir entgehen werden.
Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt sagst. Ich habe mir nach dem jetzt aktuellen, habe ich mir das letzte Mal vor 3 oder 4 Jahren ein iPhone gekauft. Aber ist ja auch egal. Ich habe gerade noch mal nachgefragt, wie das mit dem Werk in Dresden aussieht. Da wird schon gebaut. Also das sieht man, da gibt's Bilder, wie das schon gebaut wird, wie das aussehen wird. Das
Werk selber. Okay. Ja, von mir aus so.
Und die Fabrik soll Ende 2027 in Betrieb gehen.
Mhm. Deutsche Großbauprojekte sind da grundsätzlich immer pünktlich auch. Wenn man jetzt sagen kann, schon ey, Ende in vielleicht so 2 Jahren. Sportlich.
Fokus auf die Automobilindustrie und Industrieelektronik. Okay. Naja gut, aber wenn schon gebaut wird, das ist ja wenigstens was.
Es kann auch mal noch repurposed werden, selbst wenn du jetzt was anfängst zu bauen und dann geht's Funding aus. Wer anders übernimmt's ja vielleicht und ne.
Kann durchaus sein, klar. Und wenn halt tatsächlich politischer Druck dahinter ist.
Genau. Vielleicht wird auch nicht alles schwarz malen sollen. Vielleicht kommt ja was Cooles.
Aber auch wieder, ne, dann Produktionsstart in 2 Jahren, das heißt, du bist wieder weiterhin noch 2 Jahre mindestens halt, ne, abhängig von dem kompletten Druck, wahrscheinlich eher 3, wenn du ehrlich bist, das ist so, weißt du, das ist
der Punkt. Ja, klar. Absolut.
Gut. Haben wir noch irgendwas für den allgemeinen Bereich, was nicht in unserer Übersicht steht?
Ich weiß nicht, ob wir das so sagen müssen, dass wir mit so einer Übersicht arbeiten. Wollen wir seamlessly transition?
Ist das nicht seit Ewigkeiten bekannt?
Klar.
Weiß ich nicht.
Das, was auch immer in dem Post irgendwie drinsteht, oder nicht? Das Podcast.
Community, konnten wir die Illusion aufrecht. Ich würde gerne von der Community wissen, ob wir die Illusion aufrechterhalten konnten, dass wir gar nicht spontan Gespräche anfangen können.
Aber das wäre auch mal cool, oder?
Was? Gespräche anfangen?
Ja, einfach mal so ein Podcast, der wirklich einfach primär aus einem normalen Gespräch besteht. Vorher jetzt mal hat da vielleicht irgendwie so ein, zwei Themen oder so, die man sich, vielleicht kann man sich so ein, zwei Themen vorher überlegen.
Ja.
Naja, ist auch. Aber ist ein Thema für Stevie dann.
Gut, dann kommen wir zum Sport- und Fußballbereich und fangen mit dem Werder-Spiel an von heute Abend, finde ich, weil es noch so frisch ist. Bruno, wie würdest du das analysieren, das Spiel? Du hast ja sehr viel geschimpft während des Spiels, weil ich habe es gehört.
Ja. Ja, ich würde auch gerne weiterhin schimpfen. Also. Ja.
Gut.
Es ist frustrierend zeitweise. Jetzt nicht unbedingt, weil das technische Niveau nicht da wäre, sondern es geht vielerlei Hinsicht einfach viel um Entscheidungsfindung, um persönliche individuelle Entscheidungsfindung und wie das auf den Rest eigentlich der Mannschaft, um die man halt herumspielt, abgestimmt ist. Und jetzt hinsichtlich des Beispiels Werder Bremen kann man schon sagen, dass es zu zwei Dritteln eigentlich der Spielfeldhöhe funktioniert das relativ gut. Also gerade das Aufbauspiel und dann auch dieses Transition Game dann bis ins Angriffsdrittel eigentlich, das ist ziemlich vernünftig. Das funktioniert auch mit der Spielidee von Horst Steffen nahezu exzellent. Aber wenn es dann darum geht, wirklich effektiv eine Torchance rauszuspielen und auf welchem Wege das auch passieren soll, dann ist da schon erstaunlich viel einfach, wie sagt man das, glaube ich, im Fachterminus am besten, hohler Scheiß dabei. Wo man wirklich sagen muss, yo, nach so ein paar Ballstaffetten kommt man einfach auf die Idee, wir spielen jemanden komplett auf der Außenbahn frei und der flankt ihn dann rein. Und zwar präferierterweise, ohne vorher auch zu gucken, wo er hinflankt. Also ohne auch überhaupt zu sehen, ob jemand in der Mitte ist, den man anflanken könnte. Auch diese Sachen sind vollkommen optional. Das Entscheidende ist wirklich einfach nur durchlaufen und ihn bringen. Und dann beten und hoffen auf Jesus. So, das ist ungefähr die Spielidee, wie es dann zu, sagen wir mal, so über 50% eigentlich auch in der kompletten Bundesliga momentan funktioniert, was ja so mein persönliches Problem einfach mit der gesamten Liga und der Spielqualität dieser Liga ist, was ich letztes Mal schon angeschnitten hatte. Aber das ist heute wirklich auf eine sehr ungünstige Art und Weise auch zutage getreten. Und das ärgert mich. Weil ich dann zeitweise wirklich auch spiele, also ne, ich sehe einen Haufen Ballaktionen und die münden darin, dass am Ende, nachdem wirklich 10 Aktionen oder nahezu 10 Aktionen vielleicht relativ gut waren, auch Entscheidungsfindung, Ballkontakte, ein guter Pass, ein guter Laufweg. Und das mündet dann darin, dass jemand auf die Außenbahn geht und ihn einfach wild irgendwo in die Ecke drescht. Und das ist einfach Panne. Das will ich mir nicht angucken. Da denke ich mir so, wofür trainiert man dafür überhaupt Fußball? Und das ist, ja, diese Verzweiflung tritt dann, wenn ich das Ganze eben hier sehen muss, zuweilen auch dann zutage. Weil ich das nicht verstecken kann und will auch. Weil es eigentlich besser ginge. Aber die Entscheidungsfindung gerade aus dem Mittelfeld heraus, dann da auch Laufwege einfach ins Zentrum mit anzubieten, damit man nicht immer nur den Ball auf die Außenbahn spielen muss, um ihn da rein zu flanken. Die blieben halt, ich glaube, so mindestens 60 Minuten des Spiels komplett aus. Das muss man einfach klar sagen. Und da waren dann Entscheidungsfindungen dabei, wo es dann auch nicht darum geht, den Ball halt irgendwie Richtung Tor zu spielen, sondern mehr den Ball Richtung Eckfahne, weil wir spielen scheinbar auf Ecken und nicht auf Tore. So, das ist, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen scheint das die Idee der zentralen Mittelfeldspieler von Werder Bremen zu sein. Dass so eine Ecke viel geiler wäre eigentlich als ein Tor. Das ist, ja.
Also bevor Stage oder Stay, ich sag mal Storge, das 1:1 geköpft hat, sagte der Reporter dann in diesem Moment irgendwie, das war jetzt die 24. Flanke von Werder Bremen. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist nicht eine auch nur ansatzweise irgendwie zu einem Abnehmer gelangt. Also es war wirklich, ja, vor allen Dingen passt das ja mit dem System von Horst Steffen eigentlich nicht zusammen, dass man immer versucht, irgendwie sinnlos den Ball in die Mitte zu dreschen. So. Und das war also wirklich sehr schwer zu ertragen. Wer dachte, glaube ich, zur Halbzeit Expected Goals von 0,18 oder so. Also man ist einfach nicht in der Lage, aus dem Spiel heraus vernünftige Torchancen zu kreieren. Das fehlt halt einfach.
Aber und das Aufbauspiel ist wirklich exzellent. Ne? Und dann irgendwie so ab der Höhe eigentlich des gegnerischen 16ers verlieren die Leute gerade so im Zentrumsbereich einfach wirklich völliges Verständnis für Stellungsspiel und dann für Laufwege und wie man da imstande sein könnte, eventuell mit Hilfe von zwei Aktionen zumindest mal zu einem einigermaßen brauchbaren Torabschluss zu kommen. Und das ansonsten, es funktioniert ja. Und wenn dann mal hin und wieder jemand da reinkommt, der aus Versehen oder vielleicht wirklich, weil er einen Geistesblitz hat, dann doch mal was Vernünftiges macht, dann auf einmal läuft das wie ein geschnitten Brot. Und das ist einfach, diese Formation dann über eine Stunde lang zuzusehen, ist so unwahrscheinlich frustrierend. Da kann ich mir auch nicht helfen.
Okay. Ja, was und Boniface, wie schlägt der sich mittlerweile?
Das ist wirklich...
Er hat das Tor mit einem Fallrückzieher vorbereitet.
Den er sich ans eigene Knie gehämmert hat. Und nur deswegen ist er überhaupt so gekommen. Ne?
Ja. Und also Emangula hat halt am schnellsten geschaltet und das Ding einfach in die Knicke geknallt.
Der Wolfsburger Abwehrspieler hat auch komplett gepennt. Das war wirklich eine reine Bogenlampe, wo du auch nicht sagen kannst, jo, das ist irgendeine Form von Fertigkeit, sondern das ist wirklich, der hat mental abgeschaltet oder ist schon wieder auf dem Rückweg irgendwie Richtung Autostadt gewesen, weil er sich da scheinbar so wohlfühlt, weiß ich nicht. Und das ist also anders umschrieben als wirklich eine reine Zufallsproduktion kannst du es nicht. Das ist nicht aus einer irgendwie sinnvoll herausgespielten Spielsituation heraus entstanden, dieses Siegtor. Alles andere wäre gelogen.
Ja. Aber ist auch typisch für den Spielverlauf, ne? Und die Unfähigkeit von Werder wirklich Torchancen zu kreieren. Wir sind jetzt auf Platz 7 aktuell, aber da spielen ja noch morgen alle anderen. Muss man mal gucken. Ja, wir sind sogar an Frankfurt vorbeigezogen, aber ich denke, dass Frankfurt morgen gewinnen wird zu Hause gegen Mainz. Oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, denke ich auch.
Ich denke mal, da gehen alle von aus, oder?
Ja, aber Frankfurt hat in der letzten Zeit gegen Teams wie Heidenheim schon mal Punkte gelassen, ne? Sind jetzt nicht sehr konstant bisher. Okay. Dann, wie war denn eigentlich das Spiel in Neapel, Bono? Hast du es gesehen? Das 0-0? Mhm. In der Champions League?
Das war ein auf einer taktischen Ebene relativ interessantes Spiel, wenn man als Frankfurt jetzt nicht nach Neapel fährt, um da irgendwie ein Spiel dominieren zu können, weil, also, ne, dem einen oder anderen Beobachter, glaube ich, internationalen Fußballs auch ein bisschen klar sein sollte, was da in Neapel für eine spielstarke Mannschaft vorhanden ist, sodass man wirklich, das kann man so klar sagen, in Neapel eine spezielle Match-Taktik gewählt hat, und zwar hat man die eiskalt einfach weggemauert. Man hat sich nach Italien reingestellt und hat gesagt, wir ziehen hier jetzt den härtesten Catenaccio durch aller Zeiten. Und das hat zu einem relativ großen Teil einfach so insofern funktioniert, als dass man eben Neapel da zu sehr, sehr großen, ja, einfach Spielanteilen die Chancen rausgenommen hat. Ist dann nicht so richtig viel Interessantes passiert im Weg nach vorne, weil klar, die ganzen Leute stehen halt hinten drin und dann, ne, Busparken quasi. Das ist, ja, aber letztendlich kommt man da irgendwie mit einem Punkt aus Neapel raus und das ist mehr oder minder auch eins der Idealszenarien gewesen. Also alles okay.
Okay.
Gegen eine Mannschaft mit Scott McTominay und Kevin De Bruyne und so kannst du das schon mal so machen.
Ja, ansonsten bis auf Dortmund, die in Manchester verloren haben, war das ja eine sehr erfolgreiche Woche für die Champions, für die internationalen, also die Mannschaften, die Deutschland international vertreten. Sowohl im UEFA Cup war das ja sehr gut, Confed League, Conference League so. Also alles gut und Bayern hat mich persönlich beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen die erste Halbzeit bei Paris, das war exzellent. Also die haben wirklich eine Duftmarke gesetzt, da waren sich ja auch alle einig. Die Presse und so. Also das war, die erste Halbzeit war total stark.
Moment ganz kurz. Mhm. Die deutsche Presse.
Ja.
Ist das international nicht so gut angekommen?
Ach, es war halt eine Demonstration von Bayern in der ersten Halbzeit. Und ich hasse die Bayern. Ja, also ich bin da wirklich neutral. Die haben PSG wirklich an die Wand gespielt. Und dann kam die rote Karte von Luis Diaz, der vorher zwei Tore gemacht hat. Und dann war das ein anderes Spiel und dann hat Bayern größtenteils verteidigt, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass PSG da noch den Ausgleich macht, also zu keinem Zeitpunkt. Das war schon echt relativ sicher hinten.
Und Spielanteile und Expected Goals sagen was komplett anderes, aber gut.
Ja. Erzähl du, Bruno, ich würde mal gerne.
Was du wahrgenommen hast, ist vollkommen, finde ich okay, kannst du sagen.
Ja, die deutsche Presse auch, also.
Keine Ahnung. Natürlich finde die deutsche Presse das super.
Erzähl mal deine Sichtweise, Bono.
Bayern München hat schon eine taktisch interessante Idee gewählt. Und zwar haben sie versucht, Paris Saint-Germain, die ja jetzt sehr bekannt dafür sind, auch ballbesitzlastigen Fußball zu spielen, komplett über den gesamten Platz hinweg Mann gegen Mann verteidigt. Etwas, was man nicht mehr so häufig sieht und auch gerade in dieser Aggressivität selten sieht, weil du damit gegebenenfalls halt natürlich auch Räume hinter deiner eigenen Abwehrkette aufreißt. Weil wenn Paris, ne, so als relativ simples Beispiel, mit drei Stürmern agiert, du spielst aber als Bayern München mit einer Vierer Abwehrkette, du willst Mann gegen Mann verteidigen, dann brauchst du nur drei von deinen Abwehrspielern halt genau, um jeden einzelnen Spieler davon Mann gegen Mann zu decken, auch über den kompletten Platz hinweg. Bedeutet, ein Innenverteidiger, das war in dem Fall von Bayern München, in dem Fall Dayot Upamecano, der ist die ganze Zeit ins Mittelfeld draufgelaufen, auf den einen zentralen Mittelfeldspieler bei Paris Saint-Germain, der sonst für eine Überzahlsituation in deren eigenen Ballbesitz sorgt. Das heißt, Fabian Ruiz konnte, ich weiß gar nicht, der hatte vielleicht eine Sekunde oder sowas nur am Ball Zeit, bis dann Dayot Upamecano über einen kompletten Platz hinweg dem 1 gegen 1 auf den Fuß gegangen ist. Und das hat als Strategie erstaunlich gut dafür funktioniert, auch diesen Spielaufbau von Paris relativ gut unterbrechen zu können. Bei eigenem Ballbesitz fand ich die Bayern nicht so stark, weil die da nicht zu den richtig guten Entscheidungen eigentlich gekommen sind, abseits eben von den Situationen, in denen sie letztendlich am Tore machen können. Das haben die vergleichsweise ideenarm dann ausgespielt, weil eben durch dieses ganze Mann gegen Mann verteidigen, die auch sehr weit auseinandergezerrt waren. Das heißt, die konnten dann, sobald sie den Ball erobert haben, was auch in den seltensten Fällen sehr, sehr weit oben war, also sehr, sehr nah schon am Tor von Paris, weil die Ballverluste von Paris eben jetzt auch nicht die ganze Zeit in der eigenen Hälfte passiert sind, haben sie nicht so schnell zustoßen können, um einfach diese Räume, die ansonsten Paris eben von ballbesitzorientiertem Fußball normalerweise gegen eine raumorientiert verteidigende Mannschaft auflässt, halt auskontern konnten. Weil wenn du das nur mannorientiert verschiebst, dann hättest du ja die Chance gehabt, da einfach dahinter zu laufen und so weiter. Aber du konntest ja nicht irgendwo hinterlaufen, denn du hast ja die ganze Zeit Mann gegen Mann gestellt. Das heißt, sobald du den eigenen Ball hattest, war der andere Mann auch schon dein direkter Gegenspieler, sollte Paris das so ausspielen können. Und dann konntest du nicht in eine Überzahlsituation reinkontern, um es sehr simpel zu sagen. Und das hat dann eben nicht so gut funktioniert, als dass man da sagen könnte, ey, das wäre eine Masterclass gewesen, weil das schlicht und ergreifend nicht passiert ist. Und ab der roten Karte ist ein völlig anderes Spiel. Paris muss das Ding, ehrlich gesagt, schlicht und ergreifend gewinnen. Bayern mogeln sich da mehr oder minder mit einem Sieg raus, werden letztendlich vor allen Dingen von der deutschen Presse gefeiert. Finde ich, kannst du
für machen. Für die erste Halbzeit vor allem, ne? Wir reden von der ersten Halbzeit, wo Bayern, wo es das 0-2 schmeichelhaft war für Paris, weil Bayern noch zwei riesige Chancen hatte. Chancen. Also die erste Halbzeit war wirklich sehr dominant von Bayern. Und die zweite Halbzeit hat man mit einmal weniger gespielt halt und hat sich halt mehr aufs Verteidigen konzentriert und deshalb diese Torschussstatistik.
Jo, also geht nicht mit.
Ja, okay, sind wir unterschiedlicher Meinung. Kommt ja mal vor. Gut, dann was war mit den anderen Spielen? Warte mal, Leverkusen hat in Lissabon gewonnen. Ich habe das nicht gesehen, habe nur im Ticker gelesen, irgendwie, dass das Tor für Leverkusen mehr oder weniger aus dem Nichts gefallen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie verdient das war. Hast du es gesehen, Bono?
Nö, keine Ahnung.
Okay. Aber ja, Lissabon ist jetzt nicht so scheiße. Von daher ist das ein Achtungserfolg für Leverkusen. Und warte mal, wer ist der Vierte in der Champions League? Vergesse ich gerade irgendjemanden? Frankfurt, Leverkusen, Bayern und Dortmund. Genau, und Dortmund 1-4 gegen Man City verloren. Ja, und dann noch UEFA Cup bzw. Euroleague und Conference League. Auch da gab es drei Siege. Mainz hat gewonnen, Freiburg hat gewonnen und wer war der Dritte? Heidenheim, glaube ich.
Nee? Heidenheim war letztes Jahr, ich weiß gar nicht. Was
wer ist denn in der Conference League? Freiburg, Heidenheim und?
Nee, Heidenheim ist da nicht.
Freiburg, Mainz.
Ich guck mal eben nach. Nur Mainz ist in der Conference League. In der Euroleague ist Freiburg, ist noch jemand anders in der Euroleague?
Stuttgart!
Stuggi.
Als Pokalsieger, stimmt, die haben auch gewonnen. Also alle gewonnen quasi. Ja, also eine gute, erfolgreiche Woche. Dann wurde das neue DFB-Trikot vorgestellt. Auch da sind Bohnen und ich unterschiedlicher Meinung. Ich weiß nicht, warum man immer irgendwie versucht, dieses 1990er-Trikot in irgendeiner Weise nachzubauen. Leicht anders.
Weil es ikonisch ist.
Ja, genau, es ist ikonisch, aber es ist auch hässlich. Ich finde es viel zu bunt. Ich bin aber auch ein Freund von so ganz schlichten Trikots. Mein Lieblingstrikot der letzten 10 Jahre ist, wenn viele denken, vielleicht das pinke, nee, das, was wir jetzt als letztes hatten, dieses Jubiläumstrikot, dieses ganz weiße, oder fast ganz weiße und diese schwarze Hose dazu, das sah schon echt schick aus. Das war jetzt so mein Geschmack. Aber Bono findet es super, das neue. Bono, warum?
Hey.
Lass doch erstmal Dennis was sagen.
Ey, ganz kurz, ich bin total überrascht, weil ich genau gedacht habe, dass es andersrum ist. Normalerweise, Steve ist ja so ein, also du bist ja halt so ein großer, schöne Erinnerung und das war ein toller Moment.
Ja.
Ja, und jetzt sagst du mir, Bono ist der das in diesem Fall feiert. Habe ich nicht mitgerechnet.
Ich habe da auch nicht gerechnet.
Ja, das auch nicht unbedingt. Ich sag nur, ich finde das ehrlich gesagt einigermaßen schick. Also, weil letztendlich war klar, dass du eben nicht das alte Trikot nehmen kannst. Das hat ja einen Grund, warum die ganzen Ausrüster alle paar Jahre auch die Trikots der Nationalmannschaften durchwechseln.
Mhm.
Damit sie halt wieder die neuen Sachen verkaufen können. Und diese Form von Hommage finde ich ehrlich gesagt einigermaßen gelungen. Das ist jetzt auch, ich finde das nicht zu wild irgendwie farblich in irgendwas abgeglitten. Das ist jetzt weiterhin immer noch sehr, sehr klar, auch gerade eben als Deutschland-Trikot zu erkennen, was, glaube ich, ne, immer schon ein guter Maßstab ist. Und ich finde das einfach optisch, finde ich das okay. Ich denke mir so, ja, das kann man schon machen.
Aber das hat man ja schon mal versucht, ne? Dann war auch das Ding von 1990 und dann mit Grautönen.
Ja, das
sah auch ganz schlimm war. Aus. Ja.
Aber das halt mit Farblichkeit und dann
2018 war das, genau.
Hälfte, dann ist ja trotzdem noch die Hälfte des Trikots ist ja weiterhin einfach weiß, so die untere Hälfte. Also das Weiß ist weiterhin ja das absolut Dominierende auch. Du hast nur halt diese Aspekte. Ich finde das vollkommen okay, kann man schon machen. Und ich bin wirklich ja auch leidenschaftlicher Deutschland-Hasser, insofern. Ey, macht ruhig. Zieht euch das Trikot an, finde ich okay.
Ich find's auch zu bunt, muss ich sagen. Ich find's ganz schlimm, das zu Neue. Zu bunt? Okay. Ja, es ist zu bunt. Es sticht so ins Auge, dieses Ding. Ich weiß nicht.
Stört im Trikotbild.
Ja, irgendwie ist das beißend. Wenn ich das Trikot mir so angucke, es beißt richtig. Naja, wie gesagt, ich fand das Letzte am schönsten. Aber das ist ja Geschmackssache, das ist ja, kann sich ja jeder selbst aussuchen. Klar.
Ja. Ich fand, Woltemade in dem Trikot sah eins zu aus wie Uli Völler, das Upgrade. Ja, Wahnsinn.
Tante Käthe, wer kennt ihn nicht?
Ja, ist halt so, ne?
Ja. Okay. Ganz kurz.
Woltemade, Glow-Up des Jahrtausends.
Ganz kurz noch zum Wrestling. Letzte Woche, ich hab's ja hier schon angekündigt, gab es Saturday Night's Main Event. Ich sag Saturday Night Live. Und es war, ja, es gab nichts Spannendes. Das Einzige, was erwähnenswert ist, ist vielleicht, dass Tiffy Stratton ihren Women's Title an, wie heißt sie, hat also ihr Match verloren gegen
Dirty Dom.
Nee, Dirty Dom hat seinen Titel verteidigt.
Dirty Dom, Alter.
Sein Intercontinental-Titel. Wie heißt sie denn nochmal?
Interconti Perf Titel.
Die Afroamerikanerin, die von der AEW kommt. Hilf mir mal, Bono. Okay. Also, Tiffany Stratton
hat Storm, oder wen meinst du jetzt?
Ja, genau.
Wie heißen die?
Was ist ja.
Keine Ahnung. Ich gucke kein WWE mehr, ich weiß es nicht.
Ja, okay, aber du kennst sie ja trotzdem. Peinlich. Aber Wortfindungsschwäche, ich mogel mich raus.
Jade Cargill,
danke. Die ist neuer Women's Champion. Und ansonsten haben alle retained. CM Punk hat das Ding gewonnen gegen einen ziemlich verkifften, so heißt es zumindest im Internet, einen ziemlich verkifften Jey Uso. Oder Big Kiften, der einige Moves, wie sie heißt, schon gebotcht hat. Naja, also es war nicht so spannend. Aber ja, generell bleibe ich dabei, dass momentan die WWE-Shows wieder interessanter werden. Und da freue ich mich auch dann nachher, nach einem sehr netten Abend mit Werder-Spiel und Bono, heute Nacht wieder SmackDown zu gucken. Gut, dann gehen wir weiter zum Gaming. Und da gibt es scheinbar eine Auseinandersetzung mal wieder von zwei Streamern. Das ist wahrscheinlich Dennis' Bereich. Erzähl, was ist da passiert, also, Dennis?
Das ist ja nicht mein Steckenpferd, aber ich dachte mir, ich glaube, die Community interessiert sich dafür. Weil es ist nun mal dieses Netzwerk um diese WoW-Streamer, ne? Dieses ganze Esmond-Gold-Ding. Und dass da wieder der Nächste dabei, dem vorgeworfen wird, dass er ja ein Schwein ist. Und da geht's diesmal um den Streamer Miskiff, der dem anscheinend nach jahrelang mit der Streamerin Emeru zusammen war. Und sie hat ihn jetzt beschuldigt, dass, ja, also keine Vergewaltigung, aber des sexuellen Übergriffs, Angriffs, Tätigkeit und psychischer, verbaler, physischer Attacken. Und jetzt geht das Internet natürlich haywire und fängt an, durch alte Streams zu gucken. Und man sieht jetzt überall die Red Flags, die diese Beziehung hatte. Und man versteht, wenn bestimmte Geräusche in den Streams passiert sind, zum Beispiel wie sie zusammenzuckt, weil er geht gerade wutgeladen aus einem Stream raus und dann hörst du richtig, wie die Tür immer wieder zuknallt und so weiter und so fort. Und es ist halt, ich weiß es jetzt nicht, man möchte es denen ja nicht vorwerfen, aber dieses Streamer-Netzwerk von One True King, die haben jetzt schon einen ganz schönen Rekord an Leuten, die schlimme Sachen gemacht haben. Es wird ja nicht besser. Aber letzten Endes, was weiß ich denn, ne? Also mich interessiert es jetzt nicht so wahnsinnig. Ich find's einfach nur interessant für Community Engagement, weil ich denke mal, die Leute in deiner Community werden besser verstehen, was los ist und worum es da genau geht. Und es würde mich mal interessieren, ob mir das irgendwer einordnen kann. Ich hätte jetzt auch keinen Bock auf ChatGPT oder so.
Nein, das könnte das wahrscheinlich im Detail, bin ich mir ganz sicher.
Ja, bestimmt.
Ja.
Aber nachdem ich habe da gestern erst von gelesen oder so und daraufhin hatte ich einen Albtraum.
Holy.
Ne, ich habe sehr viel gearbeitet, weil sehr viel zu tun ist. Und dann bin ich auch noch krank und dann habe ich so fiebrige Schlafen gehabt. Und dann habe ich so immer so eine Stunde und 70 Minuten am Stück schlafen können. Und ich bin die Nacht um 3 Uhr oder so schweißgebadet aufgewacht, weil ich geträumt habe, dass Steve in so einer Beziehung ist. Aber seine Freundin würde ihn so missbrauchen. Und dann war ich bei ihm und dann war mir das total unangenehm. Und die wurde mir gegenüber dann auch handgreiflich. Und dann meinte Steve so im Traum, du musst gehen. Geh lieber, sonst wird es so schlimmer.
Okay, wesentliche Frage ansonsten. Ich will sie stellen, einfach anstatt von Steve, weil ich weiß, er will sie auch stellen, aber er will jetzt nicht als derjenige dargestellt werden, der sowas macht. War sie geil?
Nee, also ich kann mich nicht genau an sie erinnern. Und Steve war, ich sag mal, 35 Jahre jünger in meinem Traum.
Ja, geil, endlich.
Also noch gar nicht geboren?
Ja, noch gar nicht geboren, ne?
Dann habe ich dann so zu dir gesagt, run.
Ja, so in etwa.
Ja,
also, run. Keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall weird, ne, dass aus diesem einem Netzwerk da so viele rauskommen. Das ist schon, ich sag mal, auffällig. Also ich find's seltsam. Es sind jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so viele übrig. Esfind heißt einer.
Weißt du, hier Esfind, das ist hier.
Esfind müsste
noch. Lieblingspaladin.
Ich glaube, der steht noch. Und Soda Poppin. Ich glaube, die anderen sind. Emiro ist.
Was ist okay. Denn mit Esmond Gold eigentlich?
Der hat es doch verlassen nach der Palästina-Sache.
Hm. Ach ja, stimmt.
Ja. Ich meine, es war die Palästina-Sache. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher.
Die Palästina-Sache?
Ja, du hast es bestimmt nicht mitbekommen. Er hat im Stream irgendwie erklärt, dass so gefühlt Palästinenser sind keine guten Menschen und wenn die jetzt getötet werden, dann ist das halt so. So ganz grob.
Okay. So.
Und dann fing er da, ich sag jetzt, es ist nicht Rassentheorie oder so an, aber es klang halt sehr herrisch, ne? Es läuft auf jeden Fall nicht gut in diesem Netzwerk.
Okay. Dann reden wir über Ark Raiders. Du bist ganz begeistert davon, Dennis, offensichtlich.
Es ist so geil. Ich habe es mit einem Kollegen auf Arbeit nochmal angefangen. Das macht auch Spaß, aber ich habe es auch viel solo gespielt. Ne? Was heißt viel? Ne? In meiner Welt 3 Stunden.
Geil.
Es ist, ja, ne, geil, was ich halt so schaffe.
Ja.
Es ist halt ein Extraction-Shooter, hat ja letzte Woche alles erklärt. Das Spiel ist halt so cool, weil du spawnst halt auf dieser Map und du musst ja nicht kämpfen. Du kannst dich ja auch verbünden. Das hat einen ultra geilen Proximity-Chat. Und ich könnte ja jederzeit wem zurufen, ey, lass nicht kämpfen, lass doch hier zusammenspielen, ne? Und so weiter und so fort. Und genau das
aber ist. Aber die anderen verstehen kein Deutsch.
Ja, na, die Englisch halt. Und du musst halt Glück haben, dass genug. Das stelle ich mir immer so geil vor, wenn du in den USA spielst. Einfach, dass es halt diese Sprachbarriere nicht so gibt. Ne? Einfach mit allen, das wäre schon cool. Auf jeden Fall, ich habe kein Gear, ich habe kein Equip, ich kann nicht mehr schießen, ich bin alter, langsamer, fetter Sack. Und ich habe gesehen, wie, das war halt so ein Hochhaus. Ich habe da immer zu Schüsse gesehen. Und wenn ein Spieler stirbt, dann schießt er so eine Flare in die Luft, dass du weißt, ah, da war Action. Und das kam immer wieder. Und dann bin ich an dieses Haus rangegangen. Und dann habe ich dem Typen da drinnen dann halt per Proximity-Chat einfach gesagt, ey, ich will nicht kämpfen. Ich warte, bis du raus bist, aber bitte darf ich die Leichen flattern. Weil ich da gesessen wie so ein Penner in einem Busch und habe einfach darauf gewartet, dass der die alle wegpatzt. Und dann bin ich am Ende der Runde schnell hin, schnell alles gelootet und bin raus. Und es hat mir trotzdem endlich viel Spaß gemacht. Ich weiß ja, dass das dann Meat Grinder ist, wo die alle reinlaufen. Das war so gut. Ich habe da so gekichert wie so ein Mädchen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hatte ich eine andere Szene? Wenn du escapen willst, dann gehst du in sogenannte, ja, sowieso Fahrstühle, wie die jetzt heißen, weiß ich gar nicht. Aber du bist dann immer noch exposed. Und dann kam ein anderer Spieler dazu und der meinte, ey, lass gegenseitig nicht anschießen. Wir können hier beide raus. Und dann wollte ich ihm das auch glauben und er hat direkt mein Trust betrayed und in der letzten Sekunde mir einen Headshot gegeben, so gefühlt. Dieser Wichser.
Okay.
Ich finde das halt so geil. Ich habe gar kein Interesse daran, dass ich da jetzt groß Kills mache oder so. Aber dieses random RP in Anführungszeichen, das da passiert, das ist echt geil. Also es macht mir sehr viel Spaß.
Was für ein Schwein.
Ja. Also wenn ich es nicht gespielt habe, kostet 40 € ist auch, glaube ich, momentan das Hype-Spiel. Zumindest so im englischsprachigen internationalen Raum spielen es viele, in Deutschland jetzt noch nicht. Also zumindest so aus meiner Wahrnehmung heraus. Ich kann es empfehlen, es ist wirklich lustig. Man muss ja auch nicht gut sein. Es geht ja darum, Spaß zu haben.
Verstehe.
Ja, nur
Klingt
meine Two
gut.
Cents dazu. Ja, holt's euch, ist echt lustig. Ich kann es da richtig sehen, wie wir so einen Müllsquad aufmachen. Wir laufen einfach den besten Spielern hinterher. Für mehr habe ich auch nicht zu gebrauchen.
So ein MILF-Squad. Okay. Ja,
So ein Müllsquad.
ich wollte kurz darüber berichten, dass ich mehr oder weniger fertig bin mit Legion Remix. Ich muss sagen, dass ich mit dieser, wie nennt man das eigentlich? Custom Map Version von WoW sehr viel mehr Spaß hatte als an Retail in den letzten Jahren. Ähnlich wie Pandaria Remix echt Spaß gemacht hat. Also Legion ist halt eins meiner mindestens Top 2 Add-ons, wenn nicht mein liebstes Add-on. Und es ist halt geil, ne? Du kriegst erstmal tierisch viel Loot. Du kannst dir jegliche Skins kaufen oder ja, sind ja Skins oder Tiersets oder wie man es nennen will. Also du kriegst relativ easy alles aus Legion, was es da gibt. Angefangen von den komischen Schultern von dem Boss vom Smaragdgrünen Albtraum. Oder heißt der Smaragdgrün Ralf? Scharlachroten Albtraum? Ich weiß es gar nicht mehr. Also vom Albtraum, wie heißt denn der dicke Dämon nochmal? Also diese speziellen Schultern, die irgendwann mal jeder haben wollte. Du kriegst alle Mounts, du kriegst alle Klassen-Mounts und das ist so schnell gefarmt. Und was für mich die eigentliche Herausforderung war, um ehrlich zu sein, sind diese speziellen Skins, die sie eingeführt haben, diese Sageras-Skins oder Sets. Die sehen extrem gut aus. Eins kriegst du, also du kriegst sie auch relativ leicht. Eins kriegst du, wenn du 100 Word-Quests machst. Das ist super schnell gemacht. Hab mich auch überrascht, wie schnell das ging. Eins bekommst du, wenn du, warte mal, was war das nochmal? Wenn du, glaube ich, also das ganz normale kriegst, glaube ich, wenn du Level 80 oder 70, 70, 80, 70 bist. Also musst du Max-Level werden, dann kriegst du die grüne Version schon. Und dann gibt es noch eine, da musst du eine 30er Map, also ein 30er Mystic Plus Dungeon gemacht haben. Das haben die wenigsten. Das habe ich auch
Ja.
geschafft. Und das Letzte, was jetzt noch fehlt, ist eine weiße Version von diesem Set und die kriegst du, wenn du alle Hauptdungeons, also wie heißt es? Nachtfestung, Grab von Sageras, Smaragdgrüne, nee, nicht Smaragdgrüne, Scharlachrote Albtraum, ach, keine Ahnung, der rote Albtraum halt und dann noch am Ende diesen Argus Raid. Wenn du die vier gemacht hast, kriegst du die weiße Set-Variante und da fehlt mir nur noch der Argus Raid jetzt für. Ich glaube, du musst alles auf Mystic gemacht haben und die Raids sind halt wirklich, sind einfach wirklich so durchlaufen nur, ne? Da ist also wirklich kaum Encounter, der irgendwas machen kann, weil die so schnell down gehen. Und ja, das machst du. Und du kriegst, das Lustige ist, du kriegst ständig Dopamin, weil du kriegst ja du kriegst so eine, also ganz viel in Raids, so Steine, und davon kannst du dir dann Upgrades für deine Armor kaufen. Das heißt, ich bin jetzt auf Max, ich habe 740er Item Level. Das heißt, für mich lohnt sich jetzt gar nicht mehr, mit dem Charakter weiterzuspielen. Höchstens noch den Argus Raid zu machen in 2 Wochen. Da kommt das nämlich jetzt am Mittwoch kam das Grabmal vom Sargeras, und Argus Raid kommt dann halt in 2 Wochen. Und dann habe ich so das weiße Set. Weil weiter gibt's für mich eigentlich nichts zu tun. Weil 740 ist wirklich, klingt jetzt so einfach, aber 740 hat wirklich eine Zeit lang gedauert, aber ja.
Und hast du dann nur einen Charakter diesmal gespielt?
Ich habe nur einen Charakter gespielt. Ich habe versucht, Twinks anzufangen, aber es hat mir alles keinen Spaß gemacht. Ich hatte am meisten Spaß mit meinem Mili-Schamanen, der irgendwie im Vergleich zu einer nicht mehr so viel Damage macht. Der war ja lange in Retail total overpowered. Die haben ihn wahrscheinlich jetzt kaputt genervt. Das ist jetzt einfach nicht mehr so stark. Aber mir hat das Gameplay mit dem sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich kann mir jetzt noch, also ich habe irgendwie, keine Ahnung, 1 Million von dieser Bronzewährung, mit denen du dir Sets kaufen kannst. Ich habe mir schon alles gekauft, was ich halbwegs schön finde. Und von daher könnte ich jetzt theoretisch aufhören. Und das nebenbei, größtenteils spiele ich wieder Diablo 2, weil es mir einfach am meisten Spaß macht von allen Spielen. Und ich persönlich warte jetzt darauf, dass die neue Diablo 4 Season kommt. Die kommt im Dezember, das ist gar nicht mehr so weit weg. Ja. Ja.
Was war so die neue Diablo 4 Season?
Zero. Also, man hört es gab einen Testserver, da haben alle rumgeweint, wie beschissen das ist. Die haben ja massive Änderungen am Crafting und so gemacht. Ich habe bisher nur Negatives gehört über die neue Season. Es gab und gibt ja immer Gerüchte, dass jetzt in der 11. Season der Paladin kommen soll. Aber ich kann da eigentlich nicht dran glauben, weil es Blizzard ist und Blizzard einfach nichts verschenkt. So eine Klasse kommt höchstens in einem Add-on. Würde mich sehr wundern, wenn der jetzt kommen würde. Vielleicht haben sie das auch selber so in Umlauf gebracht, die Gerüchte, damit die Leute in die Seasons reingucken. Okay. Ich habe keine Hoffnung. Aber trotz der Tatsache, dass ich keine Hoffnung habe, wird es mir wieder irgendwie eine Woche lang Spaß machen, bis ich alles habe. Ganz einfach. Ja, guck mal, ich habe letzte Season schon den Battle Pass, aber die Saisonreise nicht zu Ende gespielt. Ich kann mich einfach nicht mehr motivieren.
Ja, zu oft. Du sollst ja auch nur spielen, wie du Spaß hast, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, jeder von uns weiß mittlerweile, dass Diablo 4 kein Forever-Game ist.
Ist so. Ja. Also ich würde jedem raten, irgendwie, der gesagt hat, der jetzt vor kurzem mal reinguckt und der gesagt hat, oh, ich mache immer dasselbe und irgendwie ist nichts Neues dabei. Warte bis zum Add-on. Ich glaube, vorher macht das keinen Sinn, wenn ihr wirklich was Neues haben wollt in Diablo 4. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Serien und Filmen. Und es gibt eine Prequel-Serie zu S. Und die heißt Welcome to Derry. Und ich glaube, dass Dennis die erste Folge schon gesehen hat.
Ich habe die erste Folge mit meiner Frau geguckt, letzten Sonntag oder Montag. Ich weiß es nicht mehr. Das ist richtig depressiver Shit.
Ach echt?
Also ich habe mich danach nicht wohl gefühlt, sage ich mal. Keine Ahnung, ich war vielleicht nicht im richtigen Mut. Also die Serie ist schon gut gemacht, so sieht's nicht aus. Die ist qualitativ, ist die super hochwertig. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht den Nerv dafür, mir anzugucken, wie Kinder eine Stunde gequält werden. Und okay, das war so die Essenz dieser Folge. Ist ja, irgendwie ist es ja logisch, ne, weil ich glaube, dieses in den 50ern angesetzt war's. Und ganz offensichtlich wird Pennywise in den 50ern nicht besiegt werden. Aber das heißt ja nicht, dass ich in den Zeiten dahin oder danach nicht auch so ein bisschen Hoffnung verspüre. Und in der, Spoiler. Und ein paar der Kinder, die sind mir halt ein bisschen ans Herz gewachsen, weil die Schauspieler waren so lustig, so gut. Also wirklich richtig tolle Kinderschauspieler. Und dann hängst du da und dann sind die halt weg, ne? Weil die Folge ist vorbei. Und ganz offensichtlich ist das nicht die Art von Serie, in der es darum geht, dass auch nur ansatzweise ein Funken Hoffnung da ist. Und das ist jetzt nur so ein Mini-Spoiler. Du erfährst am Anfang die Geschichte von so einem 12-jährigen Jungen, 11-jährigen Jungen, und der sieht richtig kaputt aus, als wäre der halt wirklich sein ganzes Leben ja unter dem Einfluss von Pennywise, und in It ist es ja so, die Kinder durchleben Scheiße und die Erwachsenen sind alle selbst traumatisiert und nicht gut drauf. Also das Derry ist halt kein glücklicher Platz, jedem geht's schlechter. Aber nicht jeder zeigt es so. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, das triggert so richtig Trauma, dass der Junge da wirklich so aussieht, als hätte der in seinem Leben noch keine Umarmung bekommen. Das, da bin ich nicht mit zurechtgekommen. Dann bin ich hinterher mit der Folge fertig gewesen und meinte meine Frau, also das hat mir jetzt nicht gefallen. Ich so, nee, ich gucke auch keine weitere Folge, das kannst du vergessen. Das war halt, ist halt nicht so wie It 2016 oder wann diese Neuverfilmung kam. Da gab es halt auch so Light-Up-Moments, ne? Also ich kann es nicht, aber wer, ich denke, das ist relativ nah daran, wie Stephen King sich das vorstellt, der wird's lieben. Ist eine, also es ist vom Effekten und auch von den Kinderschauspielern, ist alles super. Ich komme damit nur nicht zurecht.
Ich verstehe gar nicht, warum man eine Prequel-Serie machen würde. Und also es geht doch im Prinzip nur darum, irgendwie, man kriegt ja am Anfang von S, kriegt man ja gesagt, oder sagen die oder erklären die Schauspieler, dass in immer in gewissen Zeitabständen irgendwie Kinder verschwinden. Irgendwie. Ja, Prequel erzählt. Ciao. Du weißt ja von Anfang an, was auf dich zukommt, nämlich, dass die Spinne, die ja offensichtlich Pennywise ist, dass die da in dieser Stadt lebt und sich alle paar Jahre irgendwie ordentlich was wegfrisst und dann pennt wieder. So, ich weiß gar nicht, warum man da eine Prequel machen muss, ehrlich gesagt.
Ich habe keine Ahnung.
Weil es gibt ja keinen, also du hast ja den Spoiler quasi, hast du ja schon, du weißt ja, wie es ausgeht. Why? So, weißt du?
Dasselbe könntest du auch sagen über sowas wie Game of Thrones, Aegon's Conquest. Wir wissen alle, was passiert. Trotzdem ist das eine der meist requesteten Serien. Oder Duncan und Egg, Knight of the Seven Kingdoms, das ja jetzt kommt.
Ja.
Da wissen wir ja auch, was passiert. Aber trotzdem wollen es die Leute sehen, weil du möchtest ja immer mehr Content aus den Universen, die dir gefallen.
Ja, du hast schon
recht. Star Wars, ne?
Aber das, ich finde, das Thema eignet sich einfach nicht dafür. Irgendwie jetzt
soll ich mal zugucken. Ja, genau, das meine ich. Das ist,
weil ich soll jetzt aber zugucken, wie eine Staffel lang irgendwie Kinder getötet werden, oder was? Geil. Also.
Ja, ne? Also, what the fuck? Ich komme damit nicht zurecht. Aber wir hatten das ja schon mal, ne? Vielleicht liegt das daran, dass wir Väter sind. Ich kann sowas nicht mehr sehen. Also, es geht nicht mehr. Nee, kein Bock.
Ja, gut, dass du das sagst, weil dann weiß ich, dass das auch für mich wieder too much ist. Dann gucke ich die Scheiße erst gar nicht. So super.
Ja, mach's nicht, also.
Ja, gibt ich ja auch momentan nicht, viele andere Sachen. Ich habe auf meiner Liste, die ich mir, es gibt ja Leute, die führen solche Listen, Sascha zum Beispiel, ich habe die am Kopf, da habe ich auch noch so viele andere Sachen, die ich gucken wollen würde, dass, ja. Also ich würde gerne die zweite Staffel von dieser ja, darüber reden wir gleich noch, aber die zweite Staffel von dieser The Boys, diese Spin-Off-Serie, da fand ich die erste Staffel schon ganz geil. Da habe ich Bock drauf.
Gen V oder so.
Ja, genau, Gen V, ja. Und was ich gehört habe, soll die auch wieder ganz gut sein, weil die erste war schon echt stark. Ja, ganz kurz, die zweite Staffel von Der letzte Wolf von Lycia, ich habe das hier schon mal erwähnt, hab die erste Staffel gelobt. Es ist halt, ja, keine Ahnung, es ist jetzt nicht irgendwie die geilste Serie aller Zeiten, auch von der Handlung her nicht. Aber ich habe ganz viel Spaß gehabt bei der ersten Staffel und habe mich auf die zweite gefreut. Die zweite irgendwie ist so ein bisschen, ja, wenn es dann richtig spannend wird, ist sie vorbei. Das heißt, keine Ahnung. Also ich habe wieder Spaß dran gehabt. Ich glaube, sie hatte 6 Folgen. Aber 6 Folgen ist immer so, und dann 6 Folgen, was weiß ich, 20, 25 Minuten. Also bevor irgendwas richtig Spannendes passierte oder als es richtig losging, war sie schon mit einem bösen Cliffhanger wieder vorbei. Und ja, aber also es ist eine nette Fantasy-Serie und ich habe da, ich will nicht sagen, ich habe doch, ich sag das, ich habe viel Spaß damit gehabt, so. Also guckt mal rein, Animationsserie und wenn man Fantasy mag, wird man, wie gesagt, ist nicht die beste Serie aller Zeiten, aber man kann es gut gucken und es ist eine nette Geschichte. Von daher, guckt mal rein, gibt's auf Netflix. Wenn man gerade nichts hat, kann man das ganz gut weggucken. Bodo, was guckst du eigentlich in letzter Zeit im Fernsehen?
Fußball oder? Und manchmal auch Bundesliga. Mhm. Was ich sonst in der letzten Woche eigentlich hätte gucken wollen, ist Incendies. Den hat Dennis mir empfohlen. Den habe ich immer noch hier als Tab offen, aber weiterhin noch nicht gesehen.
Ist auch ein Feel-Good-Film.
Ist wirklich ein Feel-Good-Film?
Ja, es ist ein Feel-Good-Film.
Ich lass mich da gerne dann auch von überzeugen, sollte das soweit kommen. Das, was ich sonst gemacht habe, ist, ich gucke weiterhin, da habe ich, glaube ich, schon mal einmal drüber gesprochen, Pen and Paper, und zwar Critical Role mit Campaign 4 sind die weiterhin aktiv und bringen da halt jede Woche irgendwie eine neue Folge raus, und diese neue Folge ist dann, weiß nicht, 4,5 Stunden oder so, und bis man damit dann wieder durch ist in der Zeit, in der man das dann eben auch machen kann, dann, das dauert einfach, weißt du, das ist ja. Dementsprechend gerade die ganz große neue Serie oder irgendwas Interessantes, was ich jetzt gerade wieder neu entdeckt hätte oder so weiter, habe ich sonst gerade eben so spontan gar nicht parat, ne.
Ende des Monats kommt die erste.
Weil Winterzeit ist so.
Ende des Monats kommt die erste Hälfte der letzten Stranger Things Staffel, wo ich mich sehr drauf freue. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Diese Woche wurde ein Trailer veröffentlicht. Oder letzte Woche sogar schon. Ist das schon über eine Woche her? Ich glaube, ja. Da haben Dennis und ich uns noch nach dem letzten Podcast drüber gestritten, weil ich den Trailer halt Bombe finde und Dennis hat ihn hat er überhaupt nicht erreicht. Aber ja, ich bin auch ein Fan der Serie. Ich freue mich riesig drauf. Interessant finde ich, hast du das mitgekriegt mit der Millie Bobby Brown und der Prozess gegen, genau?
Ja, habe ich mitbekommen.
Ja. Vor dem Dreh haben die da, ging das los schon, scheinbar.
Ja, die sind jetzt aber so, soweit wie ich das jetzt mitbekommen habe, müssen die auf den ganzen Red Carpets ein bisschen sich haggen. Weißt du? Ich denke mal, die haben eine Anweisung bekommen. Super. Also die Klage ist ja eingereicht und hast du nicht gesehen und da gab es wohl so ein...
Worum geht's? Ganz kurz, ich habe null Peil.
Millie Bobby Brown ist sozusagen der Breakout-Star der Serie. Es ist die Schauspielerin der Elle oder ich glaube auf Deutsch heißt die Elfie, ne?
Mhm.
Oder so.
Die Serie ehrlicherweise nie gesehen. Das Einzige, wo sie mir sonst... Also ich hab mal so Bilder davon gesehen, so popkulturell ist die mir schon insofern ein Begriff. Das Einzige, woher ich sie kenne, ist, glaube ich, sie hat einen Sohn von John Bon Jovi geheiratet.
Genau.
Und das weiß ich nicht.
So, und das ist dann wieder so das ist so der Kreis, in den sie dann in meine Wahrnehmung reingekommen ist, darüber, dass, okay. dass ihr Schwiegervater jetzt ein alterner Rockstar ist.
Das weil ist mein Wahrnehmung. Die ist auf jeden Fall der Star der Serie, ne?
Okay.
Und der David Hayter heißt er, glaube ich, oder Hayter oder so. Das ist der älteste männliche im Cast und ich glaube, der zweite Breakout-Star, weil der macht ja, der macht schon relativ viele Filme, ne? Also. Ich glaube, der war in einem Marvel-Film oder so.
Ja, Thunderbolts war er, ja.
Ja, genau, dieses Russending, ne?
Genau.
Ja.
Und was ist mit denen?
Der sei angeblich auf dem Set jetzt nicht übergriffig geworden, aber der hat die wohl viel angeschrien und wurde zu übergriffig und zu emotional.
Aha.
Weißt du, was ich meine? Und das ging wohl so weit, dass sie das nicht mehr ausgehalten hat.
Und die Klage wurde scheinbar vor dem Dreh der letzten Staffel eingereicht schon. Ich weiß nicht, wie die denn überhaupt noch zusammenarbeiten konnten. Kann man das nicht persönlich klären und das einfach irgendwie miteinander bereden, statt dann sofort zu klagen? Das finde ich irgendwie seltsam.
Ich habe keine Ahnung, wir sind ja nicht dabei gewesen.
Ja, oder? stimmt schon. Ferndiagnose.
Ich dass solche Sachen sonst vorher passiert sind, ne? Und dann, dann denkst du, okay, ja, dann, wenn es nicht anders geht, dann machen wir es halt mit der Klage.
Krass eigentlich. Weil die vorher halt ein Herz und eine Seele waren. Du siehst irgendwie von den ersten drei Staffeln, siehst du immer Bilder von den beiden, so Arm in Arm und Videoaufnahmen. Und du hast das Gefühl, dass die sind gut befreundet. Ja, klar, vielleicht. Ja.
Aber mittlerweile die erste Staffel ist doch bestimmt schon 10 Jahre her, oder?
Verdammt lang, ja.
Ungefähr, ne? Nee, das war Bab.
Ja.
Kurzer Shoutout an Deutschrock. Wenn ihr die Referenz auch begriffen habt, dann seid ihr alt.
You tickled my fancy. Ja, erzähl weiter, Steve.
Ja, also ich freue mich auf die zweite Staffel, auf die letzte Staffel und die wird ähnlich wie Cobra Kai in zwei oder viele Serien machen es ja so, in zwei Steps released. Die erste ist irgendwann im Anfang Dezember und der zweite Teil der letzten Staffel ist dann irgendwann im neuen Jahr. Ich weiß nicht genau wann.
Lieber Cobra Kai oder lieber Cobra 11?
Cobra Kai.
Echt? Aber Cobra 11 ist doch auch eine komplette Legacy, oder nicht?
Also,
ich habe das als Kind super gerne geguckt.
Denke ich nämlich auch, ne?
Das so mit 9 fand ich das schon richtig geil. Da gab es keinen Unterschied zwischen Cobra 11 und Hollywood für mich.
Ja. Stimmt, war noch sagen musst, dass du als Kind sehr dumm warst, ne?
Ey, das würde ich niemals verneinen. So eine funny Story, ne? Also beziehungsweise so semi-funny. Mein Geschichtslehrer, Herr Pieper, in der 5. oder 6. Klasse, da hatte ich gerade angefangen, mich so für Latein zu interessieren. Und ihr wisst ja alle, wie so ein Roman Salute geht, ne?
Mhm.
Und ihr könnt euch denken, worauf ich jetzt hinaus will. Mein Geschichtslehrer kommt rein. Ich habe den halt wirklich gerne gemocht, Herrn Pieper. Ich fand den große Klasse. Und wir hatten gerade halt darüber so Rom Antike geredet. Und dann wollte ich ihm wirklich einen Roman Salute geben. Und dann musste mir der erst mit 11 erklären, was der Zweite Weltkrieg ist und Holocaust, weil ich bis dahin nie was davon gehört hatte. Das war einfach kein Thema für mich in meiner Kindheit. Ich habe das nicht mitbekommen. Also ich war schon sehr dumm.
ich weiß nicht, bis zu einem gewissen Alter das nicht mitzukriegen, ist doch wahrscheinlich auch besser, oder?
Also ich glaube, mit 11 oder 12 kannst du schon mal gehört haben, ne?
Ja, kannst du schon mal gehört haben, aber wenn nicht, weiß nicht, ob das jetzt eine große Schande ist. Also das ist ja vielleicht besser, wenn du das erstmal richtig bearbeitest, wenn du auch imstande bist, das zu begreifen. So, ne? Das
also,
würde ich jetzt schätzen. Aber ey. Ich verstehe, dass das auf jeden Fall unangenehm für dich war, ja.
Es war unangenehm für ihn, ne? Also er fand
das nicht so. Das noch mehr wahrscheinlich. Ja, gut, ja.
Ich habe es dann nachgeguckt, dann hat er mir ein Geschichtsbuch gegeben. Dann habe ich mir ein halbes Jahr lang gefühlt die Zweite Weltkriegsseite angeguckt, weil das, ich weiß nicht, ob Geschichtsbücher noch heute so sind, aber in den 90ern hatten die dann Fotos drin aus KZs halt. Und ich war davon so schockiert als Kind, ich habe mir die Seiten immer wieder angeguckt.
Verstehe ich, ja.
Naja.
Gut, ihr Lieben, dann habe ich noch, ganz kurz, ich wollte noch kurz erzählen, ich habe gestern einen Vortrag gehalten bei uns in der Schule, das habe ich ja früher schon oft gemacht, damals noch in an der Finterschule, beziehungsweise dann in dem Landkreis, wurde ich dann angefragt und mein Chef hat mich darum gebeten, das auch für meine Schule jetzt zu machen und ich habe gestern referiert oder beziehungsweise einen Vortrag gehalten zum Thema Computer und Videospiele beziehungsweise Social Media und sehr, also auch in sehr in Richtung Sucht geguckt irgendwie. Gibt's, was sind die Anzeichen für Sucht? Und über den Social Media, über Medienzeit gesprochen und so weiter. Und das kam sehr gut an. Und das war eine total nette Sache und ich will das jetzt wieder öfter machen. Es hat mir mega Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil viele Leute da waren und die das auch ganz toll fanden. Ein Elternteil kam zu mir und sagte, Mensch, das war so toll, das zum ersten Mal ein reflektierter Vortrag zu dem Thema. Das ist ganz ungewohnt. Man merkte ihnen an, dass sie in dem Thema total drin sind. Das ist ja auch klar. Ne? Das ist ja mein Standardthema.
Und du bist ja auch selber süchtig.
Total. Und das Interessante ist, ihr wisst ja, dass ich seit vielen Jahren, ich meine, ihr als meine Podcast-Hörer wisst das, das Fach Medienkunde fordere. Und es ist so krass, dass jeder das möchte. Das möchte jeder Lehrer und das, als ich das gestern erzählt habe, dass das für mich das Allerwichtigste wäre, weil wir als Schule natürlich die Pflicht haben, unsere Schüler auf die Zukunft vorzubereiten und dass momentan eine ganze Generation im Netz rumhockt, ohne irgendwie darauf vorbereitet zu sein, in irgendeiner Form oder gelernt zu haben, was sind Fake News, irgendwie kann es sein, dass mein Lieblingsinfluencer mich anlügt und nur will, dass ich irgendwie seinen Scheiß kaufe, solche Dinge. Und alle Eltern haben genickt, haben gesagt, ja, warum gibt's das Fach nicht? So. Und mein Schulleiter war auch dabei und der hat dann erzählt, ja, weil wir keine Möglichkeit dafür haben. Das wird schon ewig irgendwie gehandelt. Und ich weiß, dass es in Niedersachsen auch so war, aber ja, er sich mal bei deutschen Bürokraten irgendwas verändert, das muss man noch ein paar Jahre warten. Aber es ist total schade und ich verstehe es halt nicht, weil jeder das will. Und weil es auch dringend nötig ist, meiner Ansicht nach, aber es einfach nicht umgesetzt wird. Stattdessen gibt es Fächer, manche werden das auch über mein Fach Sport sagen. Ich wäre jetzt eher sowas wie bei Handarbeit. Kunst halte ich persönlich auch für wichtig. Aber ja, also ich finde persönlich, dass Medienkunde noch sehr viel wichtiger wäre als zum Beispiel Sport, als Kunst, als Handarbeit, als Werken.
Als Sport auch?
Ja, also es wird Leute geben, die nicht so gerne Sport machen, die da sagen würden, ja. Ich würde natürlich sagen, nein, weil Sport natürlich extrem wichtig ist für das Leben und für einen gesunden Körper. Aber ich weiß, dass es auch Leute gibt, die das nicht so sehen und Medienkunde wäre halt unglaublich wichtig. Sicher. Und gestern ist mir wieder bewusst geworden, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. Und das fand ich sehr befriedigend, ehrlich gesagt. Naja, wollte ich nur erzählen und ja. Ihr werdet stolz auf mich gewesen, liebe Community. Ich habe die Computerspiele sehr, sagen wir mal, neutral vertreten, ne? Und auch erklärt irgendwie, warum es in Deutschland auch so ein bisschen rückständig ist. Die ganze E-Sports-Bewegung im Gegensatz zu anderen Ländern. Und da geht es natürlich
rückständig.
Und da ging es um Professor Pfeiffer und seine langjährige Arbeit gegen Computerspiele und sein Geschäftsmodell, was er daraus gemacht hat und so weiter. Also ich habe mich gut vorbereitet, eine tolle Präsentation gemacht und habe mir richtig viel Mühe gegeben. Und die Eltern wussten das zu schätzen. Das hat echt Spaß gemacht. Ja.
Cool. Ja. Wusstest du, dass in China wird jetzt, ich weiß nicht, ob es diskutiert ist oder schon festliegt, aber da müssen Influencer demnächst in bestimmten Feldern, wenn die darüber reden wollen, die jeweilige Ausbildung beziehungsweise den Studiengang absolviert haben.
Okay.
Da könnte dann zum Beispiel Christian Wolf könnte nicht mehr Ernährungstipps geben. Das würde nicht gehen.
Ja. Der, also ich folge dem ja schon eine ganz lange Zeit und ich bin ja auch wirklich ein Fan von den Moore-Produkten. Auch wenn die teurer sind, aber die sind auch einfach besser, ist meine subjektive Meinung. Aber also ich bin kurz davor, dem zu entfolgen, weil früher hat er immer nur wirklich gute Ernährungstipps gegeben, wo ich mir wirklich immer was mitnehmen konnte. Aber jetzt ist sein Kanal wirklich zu einem ich bettel mich jede Woche mit einem anderen Influencer geworden. Dann gibt es wie heißt noch mal diese mit den dicken Backen, die Fitness-Influencerin, die Nummer 1 in Deutschland so lange war und jetzt wieder ein bisschen zugenommen hat.
Pamela Reif?
Ja, genau. Und die hat irgendwie was rausgebracht und das hat Moore dann auch rausgebracht und dann betteln sie sich, wer Erster war und wer besser ist und dann die nächste geht's dann um diese, wie heißen die, Aaron, diese, die immer erzählen irgendwie, ja, du darfst keinen Bong aus dem
Bong rauchen mehr.
Nee, du darfst kein Bong mehr vom Aldi mitnehmen und weil der ist negativ aufgeladen. Da gibt's so einen Kanal auf TikTok, wo wirklich nur so Verschwörungstheorien Bullshit.
Ach, diese Barcode-Verschwörung. Ah, okay, klar, natürlich. Hä? Diese Barcode-Verschwörung.
Nee, aber es gibt wirklich solche Kanäle und es gibt da einen richtig großen. Aaron heißt der den macht. Und da ist nur so Bullshit. Also da reden die auch darüber, dass die Erde eine, nicht eine Scheibe, sondern eine ovale Form hat und dass man irgendwie das Essen dann, weil das negativ geladen ist, also nur so ein Scheiß. Und das thematisiert halt Christian Wolf halt auch immer. Und nimmt darauf und hat dann letztens irgendwie einen Podcast mit dem Typen zusammen gemacht, wo er ihn dann stellen wollte. Also es geht nur so um bescheuerte Auseinandersetzungen. Deshalb, ich denke dann immer, warum kriegt der überhaupt Aufmerksamkeit? Warum ignorierst du den nicht einfach? Also,
naja. Ich habe auch definitiv erstmal eine Minute gebraucht, um zu verstehen, dass du nicht Christian Wolf gemeint hast. Ich dachte so, was willst du für Ernährungstipps von dem alten Hannoveraner Wurstbunkermenschen?
Dem Wurstbunkermenschen?
Ja, was, also der sitzt doch da garantiert einfach in seinem alten Wursttempel, oder nicht?
Zusammen mit Markus Söder. Wäre einfach so eine Wurst.
Mit Gerd Schröder wahrscheinlich noch. Also.
Kommt Guido Westerwelle dazu, ist eine andere Sorte Wurstparty. Kann ich auch so sehen.
Wow. Philipp Rösler eigentlich heutzutage.
Das war eigentlich Guido Westerwelle.
Ist tot. Der ist tot.
Echt?
Ja, Mann, schon seit
Jahren.
Ich dachte gerade okay. So, ey, ich dachte gerade, das weißt du und deswegen machst du hier so ein bisschen einen etwas geschmacklosen Witz.
Nee.
Aber Guido Westerwelle mit der FDP gemeinsam, weißt du, wie ich meine?
Ich wusste es wirklich nicht.
Okay.
Ah. Gut, dann sind wir durch. Ich
nehme meinen Witz nicht weg. Ich nehme meinen Witz trotzdem nicht zurück.
Alles klar. Verstehe ich. Du bist einfach ein Bad Boy, ne?
Du bist ein Macher, wie die Kids sagen. Gesagt haben. Das ist crazy.
Haben wir einen guten Namen für den Podcast, für die heutige Ausgabe?
Eine gute Frage.
Vielleicht. Jetzt nicht spontan, also ich nicht.
Wir haben nicht so ein großes Thema gehabt, wo man sagen würde, da müssen wir was drüber machen. Vielleicht, ich würde nie nach Derry ziehen oder so.
Ja, finde ich gar nicht so schlecht, ne? Oder, Derry, a place for merry children, aber ich glaube, das ist dann zu englisch, wa?
Ja.
Oder vielleicht halt.
Oder einfach kein Bock auf Derry.
Ja, kein Bock auf Derry, warum nicht?
Okay, machen wir. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, nächste Woche geht es weiter in alter Frische. Hoffentlich ist der Dennis bis dahin wieder gesund.
Ja.
Und ich habe euch, liebe Community da draußen, auch was wieder zu erzählen in Bezug auf. Ihr wisst schon, mein ADHS und so weiter, das mache ich aber bei Stevino Talks. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit der Kira mache oder alleine, mal gucken. Ich habe auch mal wieder ein paar gute Mobile-Games, die ich euch gerne empfehlen würde. Das alles bei Stevino Talks nächste Woche. In diesem Sinne, danke, dass ihr reingehört habt. Hat wieder Spaß gemacht und bis nächste Woche. Macht's gut, ciao, ciao.
Bis zur Woche, tschüss.
Nehmt eure Vitamine und raucht kein kristallines Methamphetamin.
Nee, macht das. Wirklich auf ihn.
Nee.
Doch.